Friedemann und ich waren letzte Woche auf einer NFT-Konferenz in Amerika. Und Friedemann hatte eigentlich überhaupt gar keinen Bock mitzukommen, hat sich aber trotzdem dazu entschieden, es zu tun. Und jetzt in Retrospektive sagt er, es war einer der besten Konferenzen, auf der er jemals war. Und darum geht es heute im Podcast. Wir reden darüber, was auf der Konferenz passiert ist, was wir gelernt haben und warum Friedemann jetzt dadurch Feuer und Flamme für den gesamten Space ist.
Der Proaktiv-Podcast. Proaktivität. Eine der wichtigsten Zutaten für ein erfolgreiches Leben. Florian und Friedemann dokumentieren ihren Weg zu mehr Proaktivität, erzählen aus ihrem Unternehmeralltag und liefern spannende Interviews mit hochkarätigen Unternehmern und Denkern. Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Proaktiv-Podcasts. Ich bin Friedemann, mir gegenüber sitzt der gute Florian, virtuell dazugeschaltet. Und ich freue mich auf eine neue Folge. Florian, wie geht's dir?
Mir geht's richtig gut, Friedemann. Ich freue mich, dass wir wieder dabei sind. In den letzten 2 Wochen haben wir ein bisschen weniger Podcast veröffentlicht. Eigentlich machen wir es einmal die Woche. Ich glaube, jetzt haben wir einmal ausgesetzt. Aber umso mehr freue ich mich auf die jetzige Folge.
Ja, ich auch. Schande über unser Haupt, dass wir da ein bisschen hinterherhinken. Aber ich muss auch sagen, ich bereue es kein bisschen, weil das, was wir in den letzten Wochen erlebt haben, das war einfach so krass. Und deswegen freue ich mich jetzt auf diese Folge, um das mit dir gemeinsam vielleicht so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Wir waren ja in den USA. Und lustigerweise ging es für uns beide an unterschiedlichen Orten los. Also wir sind zwar beide am gleichen Tag und fast zur gleichen Zeit aus Hamburg losgeflogen. Wir haben uns noch am Airport gesehen. Und dann bist du über Paris, ich über Amsterdam geflogen, ich nach New York und du nach Miami. Und vielleicht erstmal ganz grob, warum sind wir überhaupt in die USA geflogen? Wir haben die VCon besucht. Und die VCon, wer das nicht weiß, das ist die NFT-Convention von Gary Vee. Und Gary Vee ist ja aktuell so der Vorreiter in der ganzen NFT-Szene. Und diese Veranstaltung, die wollten wir uns nicht entgehen lassen. Das war eine 4-tägige, sehr intensive Konferenz mit krassen Speakern, super viel Programm, extrem coolen Leuten. Und vorher dachte ich mir, nehme ich noch New York mit, weil ich da noch nie war und ich wollte es mir einfach mal anschauen, habe ein bisschen was unternommen. Und du warst in Miami. Was hast du eigentlich in Miami gemacht?
In Miami hatte ich auch noch eine andere Konferenz und zwar gibt es den All-In-Podcast. Und das ist ein Podcast von 4 Investoren aus den USA. Ich glaube, die sind alle, 3 davon sind Milliardäre, der eine arbeitet dran. Und das sind irgendwie alles Buddies und die reden über Business, über Investieren und über Politik. Und den Podcast höre ich mir sehr, sehr gerne an. Der kommt auch einmal die Woche raus und ich mag es immer gern, da vor allem die Gedankengänge nachzuvollziehen. Also auch der Politikteil, der interessiert mich manchmal deutlich weniger als der Business-Teil. Aber trotzdem sind das ja sehr durchdachte Argumente, die sie da aufführen. Und für mich ist das ein Podcast, mit dem ich die Mental Models von den Milliardären da besser verstehen kann und das auch entsprechend meine Denke übertragen kann. Und die haben ein Event gemacht mit irgendwie 300-400 Leuten. Das war in Miami und das war auch extrem geil. Also das war 4 Tage. Es war sehr, sehr high class. Also die Leute, die da waren, waren alles irgendwie Leute, die mindestens schon mal eine Firma hatten, die sie jetzt geexitet haben. Manche waren im Ruhestand, haben nur private Angel-Investments gemacht. Andere haben dann das nächste große Venture aufgezogen. Ein paar Leute, die super früh in Krypto dabei waren, die das jetzt genutzt haben. Und das war sehr spannend. Jeder Abend war, an jedem Abend war noch eine Party. Alles mit unterschiedlichen Mottos. Das eine Motto war irgendwie weiße Leine. Das andere Motto war so ein bisschen High-Class, Goodfellas-mäßig. Und da an dem Abend haben wir dann auch Poker gespielt. Ich habe noch nie Poker gespielt, aber ich bin 2-mal Zweiter geworden. Das war ganz cool. Ich habe mir auch im Taxi oder im Uber auf dem Weg zu dem Event habe ich mir auf dem Handy die verschiedenen Hände angeschaut, die man legen kann. Also 2 vom gleichen, Full House, Royal Flush, all diese Sachen, die man, mit denen man gewinnen kann, habe ich mir im Auto durchgelesen und versucht, mir zu merken und bin dann damit an den Tisch gegangen. Das war aber ganz gut, weil meine Strategie, und ich habe jetzt wirklich auch in meinem Leben nur zweimal Poker gespielt, das waren nämlich die beiden Male, aber meine Strategie für Poker war es immer, einmal am Anfang gut zu gewinnen, dann habe ich ein bisschen mehr Chips als alle anderen und dann immer, wenn ich nicht richtig, richtig gute Karten habe, immer nicht mitzugehen, die anderen sich gegenseitig ausstechen zu lassen. Mhm. Der Beste am Tisch macht alle anderen kaputt, merkt, dass ich immer nicht mit reingehe, wenn ich nicht die guten Karten habe. Und dann, wenn es nur noch ich gegen der Beste bin, dann kann ich einen Fake machen, weil er hat gesehen, oh wow, immer wenn er schlechte Karten hatte, hat er gefoldet und ist nicht mehr reingegangen.
Ja, ja,
dann kann ich mit schlechten Karten all-in gehen. Dann denkt er, oh fuck, der hat die ganze Zeit, hat er sich zurückgehalten. Wenn er jetzt all-in geht, dann lasse ich es lieber. Und ich gehe halt spät erst all-in, damit damit auf dem Tisch schon viele Chips liegen. Und dann gewinne ich das, dann bringe ich ihm aus dem Konzept und dann dominiere ich ihn. Aber der letzte Teil, der hat nicht ganz hingehauen.
Ja, hat er das dann durchschaut?
Nee, das Problem war, ich hatte zu wenig Chips. Ich muss noch ein bisschen besser darin werden, zu erkennen, okay, was sind wirklich gute Karten und dann da ein bisschen bolder zu sein.
Ja.
Weil wenn eine zu große Imbalance ist zwischen dem Besten und dir, dann kann er dich einfach halt ausstechen, ohne dass es ihm wehtut. Und das ist so ein bisschen. Dann bist du gezwungen, all in zu gehen, bevor du es vielleicht möchtest und das ist nicht so nice. Deswegen, das
man
war
muss
so
auch zwischendrin immer mal wieder so ein bisschen was gewinnen, dass man auch so ein bisschen mithalten kann.
Ja, also einmal am Anfang reicht nicht, noch einmal in der Mitte vielleicht, damit man also reduziert, eher so wie so eine Sniper rein und dann die Reputation, die du über das Spiel aufbaust, nutzen, um dann ein Fake am Ende zu machen und dadurch zu gewinnen.
Aber ich finde, das hat erstaunliche Business-Parallelen. In dem Buch The Millionaire's Fast Lane wird ja auch eher geredet von, ey, scheiß drauf auf dieses monatliche Income-Denken, sondern fokussiere dich mehr auf einzelne, zeitlich eventuell zwar weit auseinanderliegende, aber lebensverändernde Big Cash Events. Und dass du vielleicht alle 5 Jahre einen Multimillionen-Exit machst, anstatt dich darauf zu fokussieren, dass du, keine Ahnung, mit deinem Dayjob und was weiß ich, dann vielleicht dir so ein kleines regelmäßiges Einkommen von ein paar tausend Euro im Monat aufbaust. Ist ja im Grunde genommen eine ähnliche Strategie.
Ähnliche Dings, ja. Also
okay, aber was mich auch extrem interessiert ist, und ich glaube auch viele da draußen, weil das war ja wirklich eine Konferenz, wo wirklich High-Class-Leute am Start waren und auch richtig krasse High-Achievers, Leute, die Multimillionen-Businesses aufgebaut haben, wenn nicht sogar Unicorns und Investoren, also mega krasser Ressourcenpool auch an Kontakten und mit denen konntest du da ja auch einfach so easy reden, am Pokertisch sitzen und später vielleicht an der Bar noch quatschen, dann die Party und sowas zusammen, wahrscheinlich hast du da viele Kontakte geknüpft und so. Wie komme ich dazu? Also angenommen, ich habe jetzt irgendwie eine neue Business-Idee, dann ist es ja super, super, super wertvoll, mal auf so eine Konferenz zu gehen, um diese Business-Idee mit Leuten zu besprechen, die wirklich Ahnung haben und eventuell auch Investoren zu finden oder sonst wie Business-Partner oder Kooperationspartner. Und Florian, wie kommt man auf so eine Konferenz nach Miami? Wie wird man da eingeladen?
Also eingeladen, man musste vor allem viel zahlen. Also Das Ticket war sehr gut, noch nicht ganz fünfstellig.
Das Ticket war nicht ganz fünfstellig.
Ja, aber auch also zwischen 4 und 5-stellig.
Puh. Okay, aber
aber
es kann sich lohnen.
Es gab halt auch nur limitierte Plätze, das heißt, du musstest tatsächlich auch angenommen werden. Ich habe einfach nur reingeschrieben, was wir machen und was ich so plane, auch mit Web3 und allem, dass ich da auch tief drin bin. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Punkt, warum ich da reingekommen bin. Und wie man von solchen Events erfährt, ich glaube, wenn man aktiv danach sucht, erfährt man noch viel mehr. Ich selber suche gar nicht aktiv danach. Ich mache einfach in den Bereichen, die mich interessieren, was und dann kommt das. Also ich habe den Podcast ja schon seit einem Jahr gehört, jede Woche. Und dann haben die irgendwann von diesem Event geredet. Und dann dachte ich, oh ja, das passt gut. Und das war auch so ein bisschen, das ist natürlich auch dann ein Asset, wenn du dann zu so einem Event gehst, von jetzt so einem Podcast zum Beispiel, die wissen dann ja, also du weißt dann ja auch so, worum es geht, du weißt das Mindset, du kannst mit den Leuten über Themen, die in dem Podcast besprochen wurden, connecten. Mhm. Und ich glaube, der Weg zum Erfolg ist, dass man einfach auf authentisch auf solchen Konferenzen ist, aber auch dahin kommt. Also, ja. Dass ich jetzt nicht google, okay, wo sind die besten Angels oder VCs, wo ich irgendwie Cash kriege, sondern näher an dem Themenfeld, an dem ich eh arbeite, gucke, welche Opportunities präsentieren sich mir. Weil auch dann bist du viel, viel, viel authentischer, wenn es dann auf der Konferenz soweit ist.
Genau, wahrscheinlich findet man sonst gar nicht den Zugang zu den Leuten.
Genau.
Also du musst ja auch irgendwie was haben, irgendeinen Common Ground, über den du sprechen kannst und über den du connectest. Und die müssen dich ja auch irgendwie cool finden und interessant finden.
Und der Common Ground war viel die Themen aus dem Podcast. Und das war dann für mich gar kein Problem, weil ich wusste das alles. Aber und das sind ja auch viele sehr High-Class-Investoren und so da gewesen, die wissen natürlich auch, was jeder will. Jeder will irgendwie deren Cash. Das heißt, die sagen auch nicht gleich, hey, ich bin Investor und das und das. Da muss man erstmal so ein bisschen Talk mit denen machen. Und meistens fragen sie dich erstmal zuerst ein paar Sachen. Mhm. Und das ist auch schon recht anstrengend. Es gibt eine Beobachtung. Also ich hab echt einige Notizen gemacht zu der Konferenz, aber ich will jetzt auch nicht nur über die Konferenz reden, weil noch interessanter fand ich eigentlich die Konferenz, wo wir beide waren. Mhm. Aber eine Sache, die ich da besonders beobachtet habe, die ich vorher nie wirklich beobachten konnte in real life, weil ich noch nie mit so vielen Milliardären zusammen gechillt habe, aber ist, dass die eine Sache, die Milliardäre machen oder worüber Milliardäre reden, egal eigentlich, was es ist, die erzählen es immer in Stories. Hm. 4 Milliardäre saßen auf der Bühne und das war eigentlich nur ein Story-Exchange, um die Punkte, die genannt wurden, zu untermalen. Das ist immer, das Framework war, es gab irgendwie 5, 6 Punkte, über die sie geredet haben und jeder dieser Punkte wurde mit Stories untermalt, aus deren Leben, von Bekannten, die sie hatten und von Familienmitgliedern von denen. Und das waren immer sehr, sehr interessante Stories. Aber ich habe mich immer gefragt, okay, wenn jetzt Milliardäre am Tisch sitzen, worüber reden die? Und ich weiß immer noch nicht genau, worüber sie reden. Das kann, glaube ich, sehr multivariabel sein. Aber wie sie reden, ist immer in Stories. Und das, wir hatten ja auch der vorletzte Podcast und der davor war, glaube ich, ja auch über Storytelling. Deswegen war mein Blick dafür auch geschärft. Aber dieses Event war jetzt nochmal so ein bisschen der Augenöffner, dass das Storytelling wirklich ein ganz, ganz krasser Bestandteil meiner Kommunikation werden muss, wenn ich mich auf solchen Levels unterhalten möchte. Und dann nicht irgendwelche doofen Storys erzählen, sondern wirklich Storys, die passen, die engaging sind und die, die den Punkt untermalen.
Ja, voll. Das habe ich tatsächlich auch an sehr vielen, also auf dem ganzen Trip in sehr vielen Gesichtspunkten auch wieder, immer wieder gemerkt. Es gab ja auch von der Konferenz eine Aufzeichnung auf YouTube, richtig? Wo, glaube ich, auch Elon Musk per Zoom dazugeschaltet war. Wie findet man das, falls man da Interesse hat, als Zuhörer sich das mal anzuschauen?
All-in-Podcast eingeben und dann sieht man das. Also, warte mal, ich gucke das gleich mal nach.
All-in-Podcast und dann wahrscheinlich Elon Musk Miami Conference oder sowas.
Ja, das, ich glaube All-in-Podcast reicht. Dann kommen die eh. Dann siehst du den, hast du den Channel. Also dann kommt irgendein Video von denen und da drückst du drauf und gehst auf den Kanal und da kommen ja alle.
Cool.
Ja, also All-In wie ich gehe All-In bei Poker.
Aha, und deswegen wurde da auch gepokert?
Ja, das sind die spielen Poker und erzählen Stories. Das ist der Billionaire-Lifestyle.
Ja. Verstehe, got it. Okay, nice. Cool, ja, und dann haben wir uns, also ich hatte in der Zeit eine sehr schöne, entspannte Woche in New York oder entspannte 4, 5 Tage in New York. Ich habe es mir da gut gehen lassen. Ich bin auf Inlinern durch den Central Park gefahren, war auf Salsa-Partys und habe mir König der Löwen angeschaut auf dem Broadway. Kann ich sehr empfehlen. Also wirklich. Und New York ist wirklich eine lebendige Stadt, muss ich sagen. Mein
Musical of all fucking time.
Ja, muss ich auch sagen. Es ist einfach so geil und ich hatte da eigentlich, ich glaube, die ganze Zeit durchgehend Gänsehaut, als ich da saß. Und es ist halt Broadway. Also ich glaube, ich habe es mir tatsächlich nicht angeschaut in Hamburg, wie es hier bei von Stage gemacht wird. Aber also es war halt ne, das Original, sage ich mal. Also as good as it gets. Und ja, das war sehr schön. Und dann haben wir uns in Minneapolis, in Minnesota, in Mittelamerika auf einmal wieder getroffen für die V-Con. Von zwei weltbekannten Städten, New York und Miami, geht es nach Minneapolis, was man vielleicht schon mal gehört hat, aber wo eigentlich keine Sau weiß, wo das liegt und was es dort gibt und warum man dort hin sollte und warum hat eigentlich ausgerechnet dort die Konferenz stattgefunden.
Ich glaube, ein Problem, was du bei Konferenzen hast, wenn du eine große Konferenz schmeißt in zum Beispiel New York oder L.A., oder jetzt, wenn du auf Deutschland überträgst, in Berlin oder München, ist, dass viele der Konferenzteilnehmer an dem Ort auch wohnen. Und dann hast du die Konferenz und die Leute, die dann da sind, die kommen dann mal rein zur Konferenz, gehen dann aber nach Hause, machen noch andere Dinge nebenbei und du kriegst sie nie so fokussiert an einem Ort. Und was Gary jetzt geschafft hat, indem er es in Minnesota gemacht hat oder in Minneapolis, wo niemand wohnt, außer ganz paar Leute, ist, dass die Konferenz wirklich extrem fokussiert war auf das Stadion, wo sie teilgenommen hat. Das heißt, das Networking wurde so viel, 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 viel effektiver, weil alles auf einen Punkt fokussiert war. Wir haben normalerweise bei einer Konferenz ist es auch, ja, hier, du solltest mal George kennenlernen, der wohnt hier 20 Minuten entfernt, der ist, fahr mal dahin mit dem Uber oder so, weil der halt 20 Minuten entfernt ist. Oder trefft euch mal zum Kaffee. Bei der Konferenz war es so, ja, ich habe vorhin mit George geredet, der ist 300 Meter entfernt in dem Stadion. Und auch das gesamte Design von der Konferenz, in der Mitte war die Hauptbühne und drumherum im Kreis waren die Nebenbühnen und die Ausstellungsräume. Das heißt, egal wo du lang gehst, überall kommst, also du gehst quasi im Kreis, das heißt, niemand kann sich aus dem Weg gehen, alle treffen sich immer wieder. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie du es mir mal erzählt hast aus dem Buch von Steve Jobs, dass Steve den Campus so designt hat, dass serendipitous Moments entstehen können, also zufällige Momente, wo gute Ideen entstehen. Irgendwie, indem er die Kaffeemaschine auf den Flur gestellt hat und solche Sachen. Und auch das Apple Headquarter jetzt ist auch wieder ein Kreis, wo solche Momente entstehen können. Und ich glaube, das hat Gary sich sehr zu Herzen genommen und hat das entsprechend so designt und war auch einer der Faktoren, warum man Leute so oft wiedergesehen hat und dadurch noch viel bessere Connections aufgebaut hat, weil man viel mehr Touchpoints hatte, als man sie sonst bei einer Konferenz hatte.
Ja, ja. Und ich war am Anfang auch ein bisschen überrascht über den Austragungsort, aber ich muss sagen, als ich dann da war und als ich gemerkt habe, dass es langsam losging und immer mehr Leute eingetroffen sind in der Stadt, habe ich auch irgendwie direkt verstanden, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so geplant war, aber dass es auf jeden Fall ein sehr guter Ort war. Denn Minneapolis in der Innenstadt, unter der Woche, aber erstaunlicherweise auch am Wochenende, es ist super leer. Es ist super leer, ruhig, aufgeräumt, da laufen kaum Leute rum. Es sind eigentlich nur haufenweise Wolkenkratzer oder zumindest sehr hohe Gebäude, zählt wahrscheinlich schon als Wolkenkratzer. Sehr viele Business Center und so weiter, aber keine Leute auf der Straße. Und dann kamen die ganzen V-Con-Besucher und es waren ja an der Zahl irgendwie bestimmt 4000 Leute. Und das heißt eigentlich überall, wo man hingegangen ist, egal in welches Café, ob man zu Starbucks gegangen ist oder dann in irgendeine Hotel-Lobby oder dann gab es da so ein Café, das war so ein bisschen versteckt. Aber selbst da haben sich dann, das wurde dann auf einmal so zum Secret Hotspot für ganz viele V-Con-Besucher morgens zum Frühstück. Und eigentlich überall, wo du warst, du konntest dir, also egal, wen du auch auf der Straße dann angesprochen hast, so, du hast eigentlich immer direkt schon erkannt, ah, okay, die sind auch von der V-Con, konntest dir eigentlich immer sicher sein, alle Leute gefühlt, die gerade in Minneapolis sind, sind V-Con-Teilnehmer, weil das so eine kleine Bubble war. Und dann waren auch die ganzen Hotels und Cafés und das Stadion an sich alles fußläufig erreichbar. Das heißt, es war wirklich wie so ein großer Playground, der jetzt irgendwie gerade mal für das Wochenende eingenommen wurde von der V-Con-Besucherschar. Und ja, das hat schon sehr viel Sinn ergeben. Es war einfach sehr unkompliziert, sehr easy, nicht so stressig, nicht so laut, nicht so weite Entfernungen, sondern einfach, ja, Sehr, sehr praktisch auf jeden Fall.
Und das ist Friedemann.
Ja, ja.
Das ist, ich war ja schon oft auf so NFT-Konferenzen und war ja schon so in der Community drin. Und das war ja für dich deine allererste NFT-Konferenz. Ja,
voll.
Und ich weiß noch, wie ich dich davor in Münster besucht habe. Und du so ein bisschen meintest, ja, ich, so richtig Lust habe ich nicht, aber ich komme auf jeden Fall trotzdem mit. Und ich fände es, glaube ich, sehr interessant, wenn du den Zuhörer mal in deine Erlebniswelt mitnimmst und so ein bisschen durchführst, wie du dich davor gefühlt hast, währenddessen und danach, und was so deine Takeaways davon waren.
Ja, also ich muss sagen, ich komme mir dabei immer so ein bisschen undankbar vor, wenn ich das so sage, aber ich hatte tatsächlich vorher keinen Bock auf die ganze Reise, muss ich ehrlich sagen. Also ich hatte schon Bock, als wir uns das überlegt haben und als wir es geplant haben und so, aber als sie dann wirklich näher kam, dachte ich mir so, ey, eigentlich, was ich jetzt gerade einfach nur will, ist Ruhe. So ein bisschen mal ein paar Tage Auszeit und jetzt nicht so viel Trubel und Menschen und jeden Tag networken und so weiter. Und genau, aber dann habe ich das halt einfach ausgeblendet. Und am Ende, also erstmal New York, der Auftakt war schon mal dann sehr, sehr geil. Das hat mich dann schon mal richtig auf Fahrt gebracht und dann hatte ich auch richtig Bock. Und dann hatten wir ja auch einen sehr schönen ersten Tag zu dritt, wir beide zusammen und dann dein Bruder noch dabei in Minneapolis, wo wir noch unter uns waren. Und das war auch schon richtig geil, das hat schon richtig viel Freude gemacht. Und dann ging die Konferenz los und da dachte ich mir dann so, boah, eigentlich genau jetzt könnte ich auch nach Hause fahren. Also da hatte ich dann tatsächlich wieder gar keine Lust auf die Konferenz. Aber manchmal muss man halt einfach ignorieren, worauf man gerade Lust hat und sich einfach drauf einlassen. Und ja, das habe ich dann halt auch gemacht, weil ich meine, ich war jetzt schon mal da. Und ich muss sagen, ich war komplett überrascht, weil ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Ich wusste nicht genau, was sind das jetzt für Leute? Sind das jetzt alles irgendwie Unternehmer oder sind das alles irgendwelche crazy Art Guys und Girls? Und keine Ahnung, kann ich da überhaupt mitreden, weil ich investiere jetzt auch nur so ein bisschen am Rande in NFTs und ich habe jetzt auch keinen VFriend 1, sondern ich habe einen VFriend 2 und keine Ahnung, zähle ich dann überhaupt zur VFriends Community und so weiter. Und ja, was mir aber wirklich von der ersten Sekunde eigentlich aufgefallen ist, ist, wie krass herzlich die Leute alle waren. Und damit meine ich jetzt auch gar nicht nur so dieses, was man ja so im Ausland über die Amis sagt, dass die alle immer so viel Smalltalk machen und so freundlich sind, aber dass das eigentlich nur oberflächlich ist, sondern nee, man hat das wirklich gespürt. Diese Leute, die da bei der Konferenz am Start waren, die waren wirklich ausnahmslos, also wirklich jeder Einzelne, den ich kennengelernt habe, da hat man einfach gespürt, dass die im Herzen einfach ehrliche, interessierte Menschen sind, die einfach Spaß haben an dem ganzen Thema, die einfach Bock haben, irgendwas gemeinsam auf die Beine zu stellen, Leute kennenzulernen, generell mehr zu erfahren über verschiedene Projekte, über Menschen, über Kulturen, über Kunst, über Technologien und so weiter. Und das war aus meiner Sicht eigentlich auch so das Haupt-Takeaway. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt über den NFT-Space, über das ganze Vokabular alleine, über die Technologie dahinter, über die Möglichkeiten, über die Menschen, die da involviert sind, über die Potenziale und so. Also ganz, ganz viel tatsächliches fachliches Wissen habe ich mitgenommen. Aber was ich vielleicht so wirklich im Herzen mitgenommen habe aus der ganzen Konferenz, ist vor allem, dass es um so viel mehr geht als um irgendwelche JPEGs, die man jetzt mal schnell für ein paar Euro flippen kann oder um da ein bisschen Geld mit zu verdienen, sondern dass tatsächlich dahinter auch wirklich Communities entstehen und dass da Leute zusammenkommen, die einfach, also echte Menschen, die tatsächlich Kunst kreieren, die tatsächlich ihre Ideen in ihren Businesses umsetzen, die tatsächlich Bock haben, Sachen zu erschaffen und füreinander da zu sein, sich gegenseitig zu helfen und ja, vielleicht auch einfach Spaß zu haben und eine geile Zeit zu haben und eine geile Community aufzubauen. Und tatsächlich habe ich auch mit vielen Leuten genau über das Thema geredet und ich habe immer wieder auch gehört, dass viele Leute gesagt haben, sie kaufen ihre NFTs gar nicht nur als Investment, um zu spekulieren oder sowas, oder weil sie glauben, dass sich der Preis erhöht. Und sie werden auch gar nicht so traurig, wenn der Preis sinkt, weil das, was sie an Community, an Netzwerk und auch an hochkarätigen Kontakten natürlich dadurch haben, das Ganze schon ein Vielfaches davon wert ist, was sie für die NFTs bezahlt haben. Und ich meine, so ein VFriend kostet Sekundärmarkt aktuell, glaube ich, irgendwie, weiß nicht, Floorpreis 20.000 oder so, um den Dreh. Und dass die Leute aber alleine schon wegen der Herzlichkeit, wegen der Community, wegen der Freundschaften, die man da knüpft, dass es sich deswegen eigentlich schon wirklich lohnt. Und dass dieser Community-Aspekt, und das ist vielleicht jetzt so das endgültige Learning daraus, eigentlich für Menschen mitunter der höchste Wert ist, den man überhaupt providen kann. Also der höchste Wert, den ich als Unternehmer anderen Menschen geben kann, ist, die richtigen Leute auszuwählen und diese Leute zusammenzubringen auf eine möglichst reibungslose Art und Weise. Und diesen krassen Wert hat Gary da wirklich den Leuten mitgegeben und deswegen verehren ihn alle so. Und das war eigentlich für mich so das Takeaway, was ich wirklich tief im Herzen mitgenommen habe, was auch vieles in meinem Leben einfach so retrospektiv bestätigt hat.
Ja, eine Sache, die ich immer mehr merke mit fortschreitender Business-Aktivität von uns, ist, dass richtig, 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 richtig viel im Business davon abhängt, wen man kennt. Und das ist eigentlich, ich dachte früher mal, okay, du brauchst krasse Credentials und dann läuft das alles von selber. Also du musst irgendwie einen heftigen Abschluss haben, dann heftigen Beruf oder ein heftiges Unternehmen. Und du brauchst irgendwas im Hintergrund. Also du brauchst irgendeine spannende Story zu dir, warum Leute überhaupt irgendwie mit dir in Kontakt treten sollen. Und diese Story kann auch noch gerade im Aufbau dieser Story sein. Man kann schon einen Anfang haben, man kann noch keinen Anfang haben. Aber die entscheidende Variable zum Erfolg ist, kennst du die Leute an den richtigen Stellen? Und ich weiß nicht, ob es gut ist, ob es schlecht ist, keine Ahnung, aber so läuft es halt. Und zu dem, was du vorhin meintest, dass das auch der Hauptwert ist, da hat ein Typ mir erzählt, den ich in dem einen Café getroffen habe und mit dem wir auch zusammen im Uber dann waren, der meinte, hey, ich habe für meinen V-Friend 50.000 ausgegeben, aber in dieser Gruppe von, das war so eine Gift-Goat und das ist so ein bestimmtes NFT aus der Kollektion und davon gibt es irgendwie 500 und die haben nochmal eine extra Gruppe. Und in dieser Gruppe hat er 3 neue Businesspartner gemacht, mit denen er jetzt irgendwelche Real Estate Deals macht. Und diese Businesspartner hätte er nie bekommen. Aber dadurch, dass sie in der gleichen Community sind, die gleiche verbindende Story von NFTs haben, war der Trust sofort da. Und das kenne ich auch mit allen Leuten, die irgendwie NFTs haben. Der Trust ist sofort da, gerade wenn sie die gleichen NFTs haben, wie ich sie habe. Ja. Und dadurch haben sie ganz viele reibungslose Deals gemacht, die viel mehr wert waren als die 50.000, die er da für dieses NFT ausgegeben hat. Und das unterstreicht, finde ich, nochmal das, was du gerade gesagt hast, dass man, dass der höchste Wert, den Gary Vee providen konnte, es war, die richtigen Leute miteinander zu verbinden.
Ja, voll. Und man hat es auch wirklich immer wieder gespürt, also eigentlich den ganzen Tag über. Weißt du, normalerweise, wenn du auf einer Konferenz bist und du kennst da niemanden. Ne? Also es ist was anderes, wenn du die Leute alle kennst. So, ne, AMC Hackers beispielsweise, da bei den Veranstaltungen und sowas, keine Ahnung, da an jeder Ecke steht irgendjemand, den ich kenne aus den Calls oder sowas und dann kommt man easy ins Gespräch, alles, man fühlt sich direkt irgendwie zu Hause. So, aber wenn du in einem anderen Land bist und da sind jetzt 4.000 Leute und du kennst keine Sau von denen, dann ist das normalerweise, bei mir zumindest so, dass ich schon sehr aktiv irgendwie so netzwerken muss, weißt du? Und da hatte ich allerdings das Gefühl, dass ich mich eigentlich auch einfach habe treiben lassen können. Einfach so, wie du auch mir am Anfang die Empfehlung gegeben hast, let serendipity happen. Also lass einfach die guten, zufälligen Dinge passieren und lehne dich zurück. Und ich habe mich wirklich zurückgelehnt, muss ich sagen. Und ich habe so viele krasse Leute kennengelernt. Und oftmals war es auch so, dass man sich gar nicht retten konnte vor Leuten, die irgendwie an einem interessiert waren und die mehr erfahren wollten über dein Business und ach cool, du kommst aus Deutschland, ach voll interessant und sowas. Und ja, wie bist du jetzt auf NFTs gekommen? Und dann habe ich denen auch erzählt, so ja, ich bin voll der Anfänger, ich schnupper gerade so ein bisschen rein. Und dann war das jetzt auch nicht dann gleich so ein Devaluator, dass die denken, ah, okay, der ist uninteressant, der hat keinen Crypto-Punk, sondern im Gegenteil so, ja, voll geil, so, ja, dann schau doch mal hier rein und so, das könnte ja vielleicht mal interessant sein für dich. Was mir auch aufgefallen ist, die Leute waren irgendwie, das ist auch immer mehr geworden über die Tage, weil sich, glaube ich, alle so eingetuned haben. Und am Anfang war es natürlich schon noch für alle so ein bisschen so ankommen und die ersten Kontakte machen und so ein bisschen schnüffeln. Und so, aber der letzte Tag oder so, oder die letzten Tage, da war es dann teilweise so, man steht irgendwo in der Schlange oder man geht irgendwo durch den Flur und man hat einfach nur Augenkontakt mit irgendjemandem. Weißt du, und man fängt direkt breit an zu grinsen. Beide holen ihre Arme aus und schlagen ein und sagen, yo, bro, what's up, man? How do you like the conference? Where are you going right now? Und so. Und obwohl man sich noch nie vorher gesehen hat. Also das ist mir so oft passiert. Und man kommt so easy mit Leuten ins Gespräch. Und alle total offen, alle total freundlich. Also so eine, weißt du, man fühlt sich tatsächlich einfach richtig willkommen. Und das hat mich wirklich einfach überrascht. Also fand ich richtig cool. Und dann natürlich auch, sage ich mal, aus der Business-Komponente heraus nochmal so viel Inspiration zu tanken, was eigentlich möglich ist. Ne? Ich bin da rausgegangen mit so vielen Ideen, teilweise schon echt konkrete Ideen, was man so im NFT-Space umsetzen könnte. Dann habe ich da ein paar Leute um Feedback gefragt. So, die haben mich dann weitergeleitet an irgendwelche Investoren. Dann habe ich mir tatsächlich auf der Konferenz eine Idee, die ich mir dort vor Ort ausgedacht habe, einfach nur so ein bisschen Gimmick-mäßig, habe ich dann da aber so ein bisschen weitergedacht und dann tatsächlich auch schon von wirklich interessanten, wichtigen Leuten Feedback bekommen, teilweise mit großen oder mit Leuten, die große Twitter-Accounts haben, drüber gequatscht und so, mich connected und so. Also man kann, es ist erstaunlich, wie viel dann tatsächlich passieren kann, so in 4 Tagen, wie viel man da lernen kann, welche Leute man kennenlernen kann und ja, also das hat mich sehr aus den Socken gehauen und insbesondere, wenn ich dann überlege, dass ich eigentlich gar keinen Bock hatte auf diese Konferenz. Ja, wie Florian, ja.
Du, ich glaube, also ich fand das richtig, richtig schön, das so ein bisschen zu beobachten, weil es ist, der NFT-Space ist tatsächlich einer der, also für mich der freundlichste Space, den ich jemals erlebt habe. Und ich weiß nicht, ob das am Anfang von so einer neuen Technologie immer so ist und irgendwann wird es komisch. Das kann schon sein. Aber auch gerade im Kontrast zu der Konferenz, die ich davor hatte, wo es viel anstrengender war, mit Leuten zu reden. Ich musste, bei jeder Interaktion musste ich richtig sagen, okay, komm, noch eine, push dich dahin. Und manche wollten auch gar nicht reden, ne, weil, keine Ahnung, andere dann schon. Und es war schon viel, es war nicht schwer. Ne? Ich meine, wir hatten alle irgendwie den Podcast-Hintergrund da und so. Und dann gab es so Events wie Poker und so, wo man sich dann doch gut verstanden hat. Aber es war kein Vergleich zu der NFT-Konferenz. Ja. Gibt es irgendwas, was du vorher dachtest, wie es sein wird und jetzt aber komplett anders drüber nachdenkst in Bezug auf Web3, NFTs, die Konferenzen, Gary Vee, irgendwas?
Also ich muss sagen, ich hab mich vorher einfach nicht so sehr interessiert für das Thema. Also ich fand es schon immer relevant auf jeden Fall. Und ich habe immer tief in mir gewusst, ich muss mich damit auseinandersetzen, weil das einfach wichtig ist und immer wichtiger wird. Aber ich habe noch nicht so diese Begeisterung in mir gespürt für das Thema an sich, für die Technologie und so und für die Möglichkeiten, die es damit gibt. Ich fand es immer nur so ganz cool und irgendwie, ja, spannend. So, aber jetzt nach dieser Konferenz, wo ich mal auch wirklich Real-Life-Leute gesehen habe, die ihre Projekte schon umgesetzt haben oder im Aufbau sind und mal ein bisschen Inspiration bekommen habe, was tatsächlich möglich ist. Und dass es da ja nicht nur um irgendwelche Bilder geht, sondern tatsächlich auch, ich meine, alleine die ganze Frauenbewegung, die dahinter steht. World of Women oder Women's and Weapons, Women and Weapons und dass die, wo es ja eigentlich immer darum geht, irgendwie ein Kollektiv zu erschaffen oder eine Community zu erschaffen, die sich gegenseitig stärkt und ja, die, wo die richtigen Leute einfach connected werden. Und also ich muss sagen, einfach, ich habe einfach nochmal die ganze Welt ganz anders kennengelernt, die ganze NFT-Welt. Und auf jeden Fall auf eine sehr positive Art und Weise.
Ein kleiner Versprecher gerade, die ganze Welt kennengelernt, aber so falsch war es gar nicht. Weil eine Sache, die ich auch von der Konferenz wieder mitgenommen habe, ist, man geht da weg und hat auf einmal überall auf der Welt irgendeinen Ansprechpartner.
Ja, das stimmt auch.
Absolut. Wenn du nach Vancouver fliegst, aus irgendeinem Grund, gibt es mindestens 2 Leute, die du von der Konferenz jetzt kennst, die, wo du sagen kannst, hey, ich bin gerade hier, lass uns mal zum Dinner treffen. Und dann trefft ihr euch zum Dinner und dann sagen die, hey, ich bringe noch drei andere Freunde mit und dann hast du da wieder irgendeinen Kreis. Wenn du nach Australien gehst, hast du mindestens eine Person, fällt mir ein, mit der ich geredet habe und dann habe ich ihm meine Story erzählt und dann meinte er, ah, ich habe mit deinem Co-Founder auch schon geredet. Die Story klingt sehr ähnlich. Dann, der wohnt in Sydney. So, dann, wenn wir in Sydney sind, können wir sagen, hey, lass uns doch mal auf einen Kaffee treffen. Und auf einmal mein Access-Netzwerk auf der ganzen Welt hat sich seit NFTs verhundertfacht, was davor eigentlich nur beschränkt war auf irgendwie Familie, die bei mir auch überall auf der Welt ist, hat sich jetzt erweitert zu Interessenspartnern und potenziellen Businesspartnern und auch sehr, sehr potenziellen echten Freunden, die überall auf der Welt sind. Und das ist auch so eine Sache. Ich habe aus NFT NYC, das war die erste Konferenz, auf der ich jemals war, das war letztes Jahr, da habe ich sehr viele Leute getroffen, mit denen ich damals schon irgendwie wirklich so eine kleine Freundschaft aufgebaut habe. Und jetzt in Minneapolis habe ich die wieder getroffen. Und jetzt könnte man schon sagen, die Freundschaft ist aufgesetzt. Also wir haben uns in New York getroffen, haben viel geschrieben, da viel gemacht. Jetzt in Minneapolis nochmal getroffen, alles war genauso wie davor und noch viel nicer. Und jetzt treffe ich sie nächsten Monat nochmal in New York. Und das ist jetzt wirklich so eine Freundschaft, die ins Rollen gekommen ist. Und
geil,
das ist ganz unerwartet. Als wir, weißt du, wo wir letztes Jahr in Portugal waren und das erste Mal über NFTs geredet haben, jetzt auch in dem Podcast.
Mhm. Das weiß ich noch ganz genau, ja.
Ja, hätten wir da gedacht, dass wir ein Jahr später irgendwie auf einmal so krass in der Community drin sind und so eine Podcast-Folge aufnehmen. Ja.
Vor allem, dass es überhaupt so viele Leute gibt, die zu so einer Konferenz kommen, weißt du? Total crazy.
Schon,
ja, man darf nicht vergessen, aber wir sind trotzdem noch extrem früh. Wir sind so früh dran und alle, die das hören und da jetzt so ein bisschen so ein Interessenspark bekommen haben, es lohnt sich. Man kann da gerade so viel aufbauen in diesem Space. Es gibt so viele Ideen, die, weißt du, es gibt auch immer so Sachen wie, boah, das ist so obvious, also wie zum Beispiel, sagen wir mal, irgendwie sowas wie Instagram, weißt du? Wie viele Leute hätten auf die Idee von Instagram kommen können? Aber du musst halt der Erste sein und der es am besten und macht und natürlich am frühesten, sage ich mal, mit den richtigen Kontakten fußfest damit. Und jetzt gerade gibt es im NFT-Space noch diese ganzen obvious Ideas, die alle noch nicht umgesetzt wurden, weil es einfach noch so früh ist. Und jetzt gerade sind auch die High Society-Leute in dem NFT-Space, also die ganzen Billionaires, approachable. Das heißt, jetzt gerade kannst du tatsächlich auch noch, weil alle haben Bock, da irgendwie was aufzubauen, alle haben Bock zu kooperieren, jetzt gerade kann man die Leute auch erreichen tatsächlich. Und ich meine, ich habe bei der VCon, weißt du, da saß ein Dude neben mir und ich habe so Hi gesagt und wir haben ausgetauscht, so was wir so machen. Und er meinte so, I build companies and bring them to IPO. And then I start over again. Also er baut Firmen auf und bringt sie an die Börse. So, und jeder, der sich mal mit der Börse auseinandergesetzt hat, weiß, wie teuer das alleine ist. Also erstmal, welche Unternehmen nur dafür in Frage kommen, an die Börse zu kommen und wie teuer alleine der Prozess dafür ist. Das heißt, es müssen richtig und erfolgreiche Unternehmen sein, die man an die Börse bringt. Und er meinte, das hat er schon mehrfach gemacht in seinem Leben und jetzt gerade hat er drei Unternehmen, an denen er arbeitet, die er auch alle jetzt in den nächsten Jahren an die Börse bringen möchte, gleichzeitig. Und da sieht man mal, was das für ein Typ war. Also ich habe ihn jetzt nicht konkret gefragt, aber es würde mich absolut nicht wundern, wenn der auch ein Milliardär gewesen wäre. Und solche Leute findest du da jetzt. Und weißt du, der war auch so super easy, ja, hier, wait, I'll give you my personal email address, hit me up if you have an idea or something or if you need investment. So, jetzt gerade sind die Leute da noch irgendwie total offen und easy. Vielleicht ist es auch einfach, vielleicht sind die Leute sowieso auch immer, aber ich sag mal, und man muss sie vielleicht auch nur auf die richtige Art und Weise erreichen, aber ich sag mal, jetzt irgendwie nochmal so eine Plattform wie Twitter aufzubauen oder sowas, ne? Ich weiß nicht, ob die Leute da gerade so scharf drauf sind, wie wenn man ein Unternehmen aufbaut, was diesen extrem innovativen Smart Contract, DAO, Blockchain-Technologie-Aspekt mit sich bringt. Und ja, ich glaube, da kann man einfach gerade sehr, sehr gut die Leute erreichen und sehr gut was aufbauen.
Apropos, den Typen, du kannst ihn gerne mal schreiben, ich weiß nicht, ob es bei dir passt, also nur wenn es bei dir passt, dass wir den, schreib ihm mal, wir sind nächste Woche 8.9. in London und ob er Lust hat auf einen Kaffee.
Sind wir das?
Nee, aber wenn er sagt, ja, er hat Lust auf einen Kaffee, dann sind wir es.
Weil es würde tatsächlich sowieso passen, weil wir gehen doch kiten und ich habe überlegt,
achso, ich muss das am 10. Ziel leider wieder zurück sein, aber so, und dann am 11. wieder kiten, ja. Aber können wir trotzdem, okay, machen. Passt. Das
besprechen wir später nochmal.
Ja, genau, nice.
Aber schreibe ich ihm gern. Genau, okay, Florian, aber wir haben auch noch ein paar, es sei denn, du hast vielleicht auch noch ganz kurz deine, ich weiß, dass du gerade zeitlich ein bisschen knapp drauf bist, oder? Bis 16 Uhr hast du Zeit?
Lass 5 Minuten.
Okay, 5 Minuten haben wir noch. Dann erzähl doch einfach noch mal kurz deinen Eindruck und vielleicht auch die ein oder andere lustige Story, die noch passiert ist, weil wir sind dann ja auf einmal auch bei der ein oder anderen Mansion-Party gelandet. Was war dein Takeaway? Jetzt habe ich sehr ausführlich meinen Takeaway erklärt. Fass auch gerne nochmal deine Takeaways zusammen.
Ich muss sagen, ich war nicht besonders überrascht, wie das war, weil ich kannte es ja schon von den anderen Konferenzen. Und es ist NFT-Community sowieso richtig nett. Dann noch Gary V's Community ist sowieso nochmal richtig nett. Und diese beiden Komponenten zusammen, das ist der perfekte Einstieg für jeden. Also du kannst noch nie was von NFTs gehört haben, kannst einmal kurz dich 2 Stunden damit auseinandersetzen, hättest ein Ticket kaufen können, die auch nicht so teuer waren. Ich glaube 0,2 Ethereum waren irgendwie 400 Euro. Also schon viel, aber es geht auch teurer. Und hättest dann da hinkommen können und du wärst wirklich mit offenen Armen empfangen geworden. Und das wird nächstes Jahr genauso sein, 2023, und es wird übernächstes Jahr höchstwahrscheinlich auch genauso sein. Und dementsprechend gab es da nichts Neues, aber es war wieder einfach eine richtig, richtig schöne Zeit. Und ich fand es auch richtig cool, so mein altes Netzwerk mit dir und meinem Bruder, mit meinem neuen Netzwerk, die ich in New York kennengelernt habe, so ein bisschen zu verbinden und die Connections herzustellen. Und was auch immer so ein Wert an solchen Sachen ist, sind neben dem Event immer so die Satelliten-Events. Und wenn irgendjemand bei NFT NYC in New York ist, dann weiß er, dass das vor allem die Events sind, wo der Wert geschaffen wird. Das sind die kleineren Events, die unabhängig davon veranstaltet werden, wo kleinere Gruppen sich treffen, wo es dann nochmal ein bisschen intimer ist vom Informationsaustausch. Und jetzt war die Frage, wie kommen wir auf solche Events jetzt bei der VCon?
Junge, da hast du deine Connections spielen lassen, Alter. Du hast es aber, das muss ich kurz einmal angeben, das eine Satellite-Event, ich glaube, wie teuer war das Ticket? $500 nur für das Ticket in der Nacht und du, also für das Ticket für dieses eine Event und du musstest sogar noch einen Giftcode haben.
$500 pro Person oder du musstest einen Giftcode haben.
Giftcode haben, okay, got it. Ja, und die hast uns dann da reingekommen.
Ja, ein Kollege von mir hat mich gefragt, wie viele Tickets ich brauche. Und ich meinte 4. Und dann hat er die mir einfach so geschenkt, ohne dass wir die zahlen mussten. Und dann sind wir in diese Villa gekommen, wo die, ich sag mal, die Creme de la Creme der NFT-Branche waren. Da waren Beeple war da, das ist einer der krassesten Künstler. Ja. Der hat letztes Jahr ein Kunstwerk für 70 Millionen verkauft. Dann du hast mit irgendeinem Plattformentwickler geredet, richtig angeregt. Und das sind dann nochmal Events, wo es dann richtig hergeht, wo die richtigen Kontakte geknüpft werden. Und das habe ich organisiert. Aber es gab dann noch ein zweites Event, 2 Tage später, was du organisiert hast. Und das Witzige an der Konferenz für mich war auch so ein bisschen, dass du und auch David, also mein Bruder, dass ihr auch komplett unabhängig von mir wart. Also wir sind zusammen hingegangen, manchmal auch gar nicht. Und dann bist du in die eine Richtung gegangen, David in die andere und ich in die dritte. Und dann haben wir uns irgendwann wieder getroffen. Mal waren wir zu zweit, mal zu dritt, mal zu viert unterwegs. Und es war total autonom, weil es einfach so ein familiäres Umfeld war. Man hatte gar nicht wie auf einer Party, wo man hinkommt und gar keinen kennt. Na, jeder kennt dieses Gefühl. Und dann denkt, okay, ich bleibe jetzt mit der Person, die ich kenne und rede nur mit der und verstecke mich in der Ecke. Dieses Gefühl gab es gar nicht, sondern war, hey, ich kenne jeden auf der Party, obwohl ich noch keinen kenne. Und da hat sich jeder so in alle Richtungen verteilt. Und irgendwann abends im Hotelzimmer, auf dieser Villa-Party, von der wir gerade erzählt haben, sind wir angekommen und dann kam direkt eine Dame und wir waren 10 Sekunden. Wir waren noch nicht mehr in der Villa, sondern wir waren auf der Türschwelle. Da kam irgendeine Dame, hat deine Hand genommen und hat dich so mit in die Villa reingenommen. Und dann sagte ich, okay, Friedemann, krasser Empfang. Und dann weiß ich nicht, worüber ihr geredet habt, aber dann am Abend weiß ich nur, dass du im Bett lagst und meintest, hey, die hat mir irgendwie einfach nur eine Adresse geschickt und mehr nicht, also kommentarlos.
Ja.
Und mein Bruder und ich haben so mit den Augenbrauen gezuckt und meinten, yo, Friedo, sie hat dir eine Adresse geschickt, du weißt genau, was das bedeutet, da musst du jetzt hinfahren. Und das hast du dann nicht gemacht. Und dann einen Abend später hat sie aber dir wieder kommentarlos einfach noch eine Adresse geschickt. Und dann hast du gegoogelt, was das für eine Adresse ist und das war dann irgendein crazy Landhaus. So große Häuser gibt es in Deutschland, glaube ich, gar nicht. Mhm. Direkt am See. Und das war die Adresse, die sie dir geschickt hat. Und dann hast du uns gefragt, ob wir kommen wollen und wir waren beide so ein bisschen verhalten. Dann ein amerikanischer Kumpel von mir meinte auch, ja, wir sind hier in Minneapolis, hier darf jeder Waffen haben, vielleicht werdet ihr auch einfach erschossen. Das war auch so ein bisschen eine Angst, die ich hatte.
Was auch wirklich der Barrier war, war die halbe Stunde Uberfahrt.
Ja, die halbe Stunde
Und es war schon so spät.
Ja,
es war schon so spät.
Ja. Und es war auch der letzte Abend, das heißt, wir waren eh schon ein bisschen fertig. Mhm. Und dann letztendlich haben wir uns aber dazu entschieden, doch zu kommen. Und Amerikaner
Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank. Der Amerikaner hat gesagt, er kommt nicht. Ich weiß nicht genau warum, aber wahrscheinlich auch, ich glaube, der hatte tatsächlich ein bisschen Angst davor, erschossen zu werden. Und dann sind wir mit dem Uber dahin gefahren. Und der Uberfahrer, als wir dann kurz vorm Haus waren, meinte auch, hey, Leute, das ist jetzt hier so ein richtiges Anwesengrundstück. Seid euch sicher, dass ihr genau hier eingeladen seid, weil ich habe keinen Bock, erschossen zu werden. Bin ich schon, okay, fuck, der denkt auch,
Alter,
er wird erschossen.
Alle haben nur von Erschießen geredet. An dem Punkt, ich habe es immer überspielt, aber da hatte ich dann auch ein bisschen Schiss.
Und da kam mir nur so im Kopf eine Story auch von meinem Vater, der meinte, in Amerika müsst ihr aufpassen, da kann man erschossen werden. Und da hat er eine Geschichte erzählt von irgendeinem Austauschschüler, der getrickt wurde. Der ist einfach in seinem Ort, wo er war, ist er lang gegangen und dann war eine offene Garage, wo irgendwie was, eine Süßigkeit oder so in der Garage drin lag. Und das war aber eine Falle. Und der Typ, der da war, hat diese Falle ausgelegt, weil der wurde irgendwann mal bestohlen, ein paar Tage vorher. Und dachte, er macht jetzt noch er legt jetzt noch was in die Driveway, was leicht zu stehlen ist. Und mit der These, dass der Typ, der das Stehlen gestohlen hat, der gleiche kommt und das zu stehlen.
Ja.
So, und dann war das aber dieser Austauschschüler und dann ist der auf das Grundstück gegangen und wurde erschossen. Der Typ wurde nicht verklagt, weil auf deinem Grundstück in diesem Staat, ich weiß nicht genau, war das Texas oder so, darfst du einfach Leute erschießen, die auf deinem Grundstück sind. Und diese Geschichte ging dann auch durch den Kopf, als wir dann da die auf dem Grundstück schon waren, aber das Haus noch gar nicht gesehen haben, aber da auf diesem Anwesen halt gefahren sind. Als wir dann aber an dem Haus waren, standen da ganz, ganz viele Autos und ich dachte, okay, gut, das ist eine Party.
Vor allem, was für Autos da standen.
Ja,
irgendwie. Ich hab mich gefühlt wie in einem Musikvideo von Wiz Khalifa.
Ja, stimmt. Das passt fast perfekt zusammen. Und dann sind wir da hingekommen und da waren wieder sehr, sehr interessante Leute, sehr junge Leute.
Wir wurden auch empfangen von einem Türsteher. Also erstmal, als wir da ankamen, es war alles voller Autos, aber es war draußen recht ruhig. Aber man hat gemerkt, okay, in der Villa ist lebenlos, da passiert richtig was. Und dann kam da der Türsteher und das war so ein wirklich großer, breiter Typ, aber mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Und der ist dann so langsam erstmal auf uns zugekommen. Und ich dachte so, fuck, ey, jetzt erstmal direkt retour. Ich rufe den Uber-Fahrer schon mal wieder. Aber der meinte so, hey, are you here for the party? Und wir so, yes, of course. Und dann weiter, ja, come inside, we have food, we have drinks, feel yourself like home und so. Und dann,
Und genau das haben wir gemacht.
Willkommen geheißen, jawohl.
Und das war ein krasses Haus. Da war, ich habe irgendwann Billard gespielt mit ein paar Leuten, dann gab es einen Pool, dann gab es einen Whirlpool, dann gab es Sitzecken, dann gab es Essen, es gab Trinken. Und einfach wieder spannende Leute, mit denen man sich da ausgetauscht hat.
Ja.
Und
also es waren jetzt keine Beep-Hits da, aber auf jeden Fall einfach überdurchschnittlich viele erfolgreiche Leute, vor allem auch viele Junge. Ne? Also klar, die Jungen die jungen Leute, die fahren natürlich auch Villen ab und sowas. Ich glaube, das ist dann später einfach nicht mehr so super zentral wichtig, aber die haben sich da irgendwie zusammen, irgendwie zu zehnt oder sowas, diese Villa dann übers Wochenende geholt. Und es waren auch tatsächlich viele E-Commerce-Leute, viele E-Commerce-Seller. Der eine, den ich da kennengelernt habe, der war auch irgendwie erst 24, also in unserem Alter, und hatte nicht nur einen Exit gemacht, sondern ich glaube schon den dritten. Und tatsächlich auch gar keine Amazon-Businesses, sondern der hat einfach über einen eigenen Shopify-Brand-Store die Brands aufgebaut und dann verkauft. Und der andere hatte irgendwie mit 26 eine Restaurantkette und so. Also schon viele junge Entrepreneurs waren da am Start. Und war cool, hat Spaß gemacht.
Und grundsätzlich war dieses Web3-Rahmenwerk einfach ein Rahmenwerk, um Leute zu connecten. Und ja. Es ist, ich habe gestern habe ich mit einem Venture Capitalist gesprochen, jemand, der einen Fonds leitet. Mhm. Und der hat mir erzählt, das Einzige, was er eigentlich macht, also er hat seine Kunden, die irgendwie Geld in ihn investieren, und hat er seine Investment-Targets, in die er auch rein investiert. Und er meint, viele vergessen, die Beziehung zu den Kunden zu pflegen, also zu seinen Investoren. Und er meinte, sein Erfolgsrezept ist es, dass er die Investoren untereinander auch richtig krass vernetzt. Mhm. Und er meinte, er baut einfach Rahmen, in dem sich seine Investoren so reibungslos wie möglich treffen und austauschen können. Und genauso war diese NFT-Konferenz oder Web3-Konferenz auch. Man hatte ein Thema, über das man reden konnte, ohne awkward zu sein. Und das war NFT und Web3. Jeder hat irgendeine Story dazu. Und wenn die Frage auch nur ist, was ist deine Web3-Story? Und dann haben die Leute schon mal 3 Minuten erzählt und dann hat man irgendwas gefunden, womit man sich identifizieren konnte. Und wenn nicht, konnte man einfach weiter Fragen stellen, weil die ja irgendwas erzählt haben, was irgendwie halbwegs spannend ist. Und dann auch noch, dass es so eine frühe Technologie ist, dass jeder irgendwie auch noch richtig nett ist, war eigentlich das perfekte Rahmenwerk, um neue Leute kennenzulernen. Und ich glaube, das ist vollkommen aufgegangen.
Cool. Ja. Das ist ein geiler von dem Fondsmanager da. Fondsmanager? Ja. Venture Capital Fondsmanager, ja. Inhaber. das ist ein geiler Anschluss. Finde ich, ist eine geile Idee.
Und die hast du auch heute ganz am Anfang auch schon erwähnt.
Ja, es ist eigentlich genau das, Leute zusammenbringen und möglichst frictionless, weil du hast recht, aber also das hatte ich jetzt noch gar nicht so klar vor Augen, indem man ihnen einfach ein Thema in die Hand drückt, worüber sie sich unterhalten können, weil was sind denn bedeutungsvolle Beziehungen? Alle reden immer von meaningful relationships, die sie in ihrem Leben aufbauen wollen. Aber was bedeutet das denn eigentlich? Und ich glaube, ehrlich gesagt, eigentlich ist es relativ simpel. Und zwar einfach Beziehungen, in denen man ein gemeinsames Interesse teilt. Und jetzt nicht so ein Interesse wie, ja, ich spiele gern in meiner Freizeit einmal die Woche vielleicht Fußball oder sowas, generisches Interesse, sondern tatsächlich so ein Interesse, was einem im tiefsten Herzen berührt und die andere Person genauso. Und für das man bereit ist, wirklich die Extrameile zu gehen. Und dann schweißt einen das so zusammen, dass man sich auch gegenseitig richtig krass helfen möchte, diesem Interesse nachzugehen. Und ich glaube, das bedeutet einfach, eine meaningful relationship aufzubauen. Und indem man, NFTs bieten halt einfach die Möglichkeit, weil ich meine, NFTs, vielleicht muss man das an der Stelle nochmal sagen, dass, oder vielleicht einfach nochmal so den, also diese Erkenntnis, die ich auch auf der VCon jetzt hatte eigentlich und also vorher auch schon mal so ein bisschen geahnt habe, aber jetzt nochmal wirklich so gespürt habe, NFTs sind die Technologie of the people, des kleinen Mannes, für alle. Weißt du, es ist die absolute, die Technologie eigentlich auch der Gerechtigkeit und die Technologie des von Broke to Boss und von Zero to Hero, weißt du, weil jeder kann mittlerweile, ich meine, mit dem Internet geht es eh schon richtig gut, aber durch NFTs hast du einfach nochmal die ganzen Mittelmänner, die ganzen Monopolies eigentlich aus dem Spiel raus, die ganzen Monopolstellungen, und du brauchst viel, also du kannst auf eine ganz neue Art und Weise Menschen erreichen und auch kooperieren über Smart Contracts, über automatisierte, unveränderbare, auf der Blockchain festgelegte Automatismen. Also wenn ihr das jetzt nicht versteht, dann gerne nochmal damit auseinandersetzen, weil das ist wirklich eine Game-Changer-Technologie. Und du kannst dadurch Verträge, Verhältnisse, Deals, Kooperationen aufsetzen, wo man wirklich von Mensch zu Mensch arbeitet und wo es keine Zwischeninstitutionen braucht, wo es keine großen Legal-Firms dazwischen geschaltet werden müssen, um das irgendwie möglich zu machen und wo dann an jeder Ecke immer wieder jemand mitverdienen muss oder sowas, sondern man kann wirklich die Anzahl der Beteiligten auf das Wesentliche beschränken. Und wenn man das mal weiterspinnt in seinem Kopf, kann auf einmal irgendein Künstler, den keine Sau kannte vorher, eine NFT-Collection rausbringen und auf einmal damit sich sein wohlverdientes, ordentliches,
seinen wohlverdienten Teil des Kuchens zu kriegen.
Verdienst reinholen, genau, ja.
Es ist, eine gute Sache ist, dass das, was wir vorhin besprochen haben, dieses Community, diese Freundlichkeit, dass das mit der NFT-Technologie richtig gut skaliert. Und zwar, was ich damit meine, ist, wenn in Zukunft mehr Sachen NFTs werden, Tickets, das Ticket für die V-Con war auch ein NFT, aber Tickets werden NFTs, Künstler machen NFTs, Autoren sagen, hey, 500 Bücher kommen mit einem NFT und wer das NFT hält, kommt in meinen Private Zoom-Raum einmal im Monat, wo ich ein Kapitel vorlese. Wenn irgendein Musiker sagt, hey, ich verkaufe ein 10-Jahres-Ticket zu VIP-Rooms von all meinen Konzerten als NFT. Wenn irgendein anderer Künstler sagt, ich teile meine Revenues von meinem Lieblingsalbum mit meinen NFT-Haltern und mache irgendwie 10.000 NFTs daraus. Jeder muss, ein NFT kostet $50. Das heißt auch geringere Leute mit geringerem Verdienst können statt für 50 € irgendwie für einen Merch-Hoodie zum Geburtstag ihren Kindern zu schenken, können 50 € einen Teil von den Lieblingssongs ihrer Kinder schenken. Also den wirklichen Asset schenken. Und wenn alles, wenn die NFT-Technologie tiefer infiltriert ist und viele Sachen NFTs sind, dann kannst du on top das NFT-Social Media bauen oder die vorhandenen Social Media inkorporieren NFTs und kannst dann so einen Algorithmus bauen, der dich matcht, basierend auf deinem Wallet, mit anderen Leuten, die ähnliche Interessen haben wie du. Und das sind vielleicht genau die gleichen NFTs, wie du hast, vielleicht auch nicht. Und ich glaube, das wird einer der größten NFT-Use-Cases überhaupt. Und ich habe das schon in, glaube ich, 2 unserer Podcasts schon mal gesagt, aber möchte es jetzt nochmal betonen, dass wenn das soweit ist, dann das wird besser als Tinder, das wird besser als jede Ich-finde-Freunde-App, das wird besser als jede Social-Media-App, weil es wirklich authentisch ist. Weil ich kaufe nur NFTs von Sachen, die mich wirklich interessieren. Vor allem in Zukunft, wenn es viele Use-Cases gibt. Warum soll ich ein NFT von J.K. Rowling kaufen, wo ich zu ihrer Harry Potter Book Reading Session kann per Zoom, wenn mich Harry Potter und J.K. Rowling eigentlich gar nicht interessiert. Das geht nur, wenn das machen vielleicht Leute, die investieren wollen, aber auch die werden langsam aus dem Markt gedrückt, wenn die wirklich Leute mit wirklichem Interesse dahinter stehen. Und dann darauf eine App zu haben, die mich mit ähnlich denkenden Leuten verbindet und zusammenbringt, ist, glaube ich, ein mega Use Case. Und das skaliert halt auch mit unendlicher Größe.
Ja, absolut.
Ich muss leider fliegen.
Ja, lieber also Zuhörer, liebe Zuhörerinnen.
Ja.
Wenn jetzt was dabei war, da bin ich mir 100% sicher, wo du denkst so, boah, damn, das muss ich auf jeden Fall teilen, dann ist jetzt die Zeit gekommen, spätestens jetzt. Und gerne mit all deinen Freunden, Geschäftspartnern, Kollegen, Eltern und so weiter teilen. Und genau, dann freue ich mich wieder auf die nächste Folge. Florian, es war richtig geil, mit dir hier so ein bisschen zu riffen. Ich finde das Thema mega geil. Ich finde es ehrlich gesagt aus der Creator-Perspektive noch viel interessanter als aus der Investoren-Perspektive. Ich glaube, es gibt als Investor muss man schon wirklich auf der Hut sein gerade, weil es gibt echt viel Bullshit gerade. Aber ja, nach wie vor extrem relevant, extrem interessant. Ich glaube, es wird nur noch relevanter und eben wir uns versehen, wird wahrscheinlich unser Alltag durch NFTs geprägt sein, ob das der Endverbraucher jetzt mitbekommt oder nicht. Dementsprechend befasst euch damit, Leute.
Vielen Dank. Bis bald, lieber Friedemann. Bis bald, liebe Zuhörer.
Ciao, ciao.